Das eigene Leben selbst gestalten. Selbst bestimmen, wann man zu Bett geht oder was man isst. Das ist für viele Menschen mit Behinderung nicht selbstverständlich. Die heutige Magazinsendung befasst sich deshalb mit dem Thema Selbstbestimmt Leben. Zunächst hören Sie ein Gespräch mit Adolf Ratzka, einem Pionier der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Anschließend berichtet Valerie Kattenfeld über persönliche Assistenz im In- und Ausland. Am Mikrofon begrüßt sie Sandra Knopp. Der in Bayern geborene Adolf Ratzka hat das Modell der persönlichen Assistenz von L.A. nach Europa gebracht. Das war in den 80er Jahren. Gerhard Wagner hat Adolf Ratzka 2003 dazu interviewt. Im folgenden Gespräch erzählt der 1943 geborene Volkswirt seine ganz persönliche Geschichte.
Nun sind Sie, Herr Ratzka, einer der ersten Verfechter, die das eigentlich auch in Europa sehr vehement eingefordert haben. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?
Ja, da muss ich lang ausholen. Ich komme ursprünglich aus Bayern, dem Alabama von Deutschland, das immer zu weit zurück lag. Inzwischen hat sich das geändert, habe ich gehört. Jedenfalls, das war das letzte Land in Deutschland, das die obligatorische Polio-Schutzimpfung einführte. Dann hatte ich ein Pech gehabt, in Bayern zu wohnen und bekam Polio im zarten Alter von 17 Jahren. Habe dann die nächsten 5 Jahre in Krankenhäusern verbracht. Was interessant ist, weil krank war ich ja eigentlich nicht mehr. Ich war genauso gesund wie jetzt. Was krank war, war natürlich der totale Mangel, das Jahr war 1961, an behindertengerechten Wohnungen, wo ich hätte wohnen können. Und vor allem dann auch den praktischen Hilfen, die ich hätte gebraucht, um im Alltag überleben zu können. Außerhalb eines Krankenhauses oder Heims. Das war die Lage damals. Durch Zufall und viel Glück bekam ich die Möglichkeit, nachdem ich das Abitur im Krankenhaus fertig gemacht habe, innerhalb von 14 Tagen vom Patienten im Akutkrankenhaus in München-Schwabing in ein Studentenheim in Los Angeles katapultiert zu werden, wo ich dann plötzlich nicht mehr Patient war, sondern einfach Student. Auch interessant, medizinisch hat sich nichts geändert durch diesen 14 Tagen, aber die Sichtweite, mit der ich dort gesehen wurde und mit der ich dann früher gesehen wurde, hat sich total geändert. Natürlich auch meine eigene Sichtweite, obwohl das nicht so schnell ging, der Wandel. Ich musste mich auch erst daran gewöhnen, mich wieder als, Zitat, normalen Menschen zu sehen und nicht als Pflegefall. Was mir dazu half, war diese damals ungewöhnliche und wahrscheinlich einzigartige und nie wiederkommende Konstruktion des Stipendiums, das ich hatte vom Bayerischen Staat. Das beinhaltete nämlich nicht nur die Studiengelder zum Leben, zum Wohnen dort und Studiengebühren, Bücher etc., sondern auch Gelder für meine technischen Hilfsmittel, Rollstuhl zum Beispiel, die ich mir selbst aussuchen konnte nach meinen Vorstellungen und vor allem Gelder, mit denen ich Mitstudenten anstellen konnte, die dann als meine Assistenten fungierten. Da war ich plötzlich nach 5 Jahren Objekt von weißen Kitteln, war ich plötzlich der Arbeitgeber, der dann auswählen sollte, und da habe ich natürlich wahnsinnig Fehler gemacht. Sowas lernt man ja nicht von heute auf morgen. Aber ich war der Arbeitgeber. Da musste mit dieser Aufgabe im Alter von 22 Jahren fertig werden, da mit Angestellten meinen Alltag zu bestreiten. Eine für mich sehr wichtige Erfahrung, die nicht nur mein persönliches Wachstum, sondern auch meine späteren berufliche Tätigkeit geprägt hat.
Sie leben jetzt aber in Schweden. Wie ist es denn da weitergegangen?
Das ist wieder eine lange Geschichte. Ich bin inzwischen älter geworden. Da werden die Geschichten immer länger. Ich habe 8 Jahre in Amerika gelebt, um dort zu studieren und zu arbeiten. Und am Abschluss dieser Zeit suchte ich mir als Thema meiner Doktorarbeit die schwedische Bodenvorratspolitik. Ich hatte an sich kein Interesse, mich mit Behindertenfragen beruflich zu beschäftigen. Kam dann nach Schweden, was ich sehr interessant fand. Musste aber feststellen, dass Schweden nicht das Paradies war, dass es überall dargestellt wurde. Die Selbstdarstellung der Schweden hat da gehinkt. Verglichen mit dem Dasein, verglichen mit dem guten Leben, das ich als Student in Los Angeles führte, ich spreche jetzt nicht nur vom Wetter, sondern ich spreche vor allem von meiner Möglichkeit zur persönlichen Assistenz. Das heißt also, Leute nach meinem Gutdünken auszuwählen, anzulernen, beschäftigen zu können mit dem Geld, das ich ihnen bezahle, Leute, die mich als ihren Arbeitgeber betrachten, doch nicht eine andere Stelle, Leute, die meinen Direktiven folgen, Leute, die ich einsetzen kann, so wie es ich für am besten halte, die Möglichkeit gab es in Schweden nicht. Da gab es Leute vom ambulanten Dienst der Stadtverwaltung, die wussten genau, was ich brauchte und wie viel Uhr. Ich musste oft im Bett liegen bleiben, wenn jemand kam. Das hat mir alles nicht gut gefallen. Gleichzeitig musste ich feststellen, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, dafür Steuern zu bezahlen, sehr hoch war. Also irgendwo fehlt es da. Und was fehlte? Das war, dass die Selbstbestimmung fehlte. Und ich blieb dann länger in Schweden, als ich gedacht habe. Und ich bin immer noch dort nach 30 Jahren. Das Element der Selbstbestimmung da reinzubringen, das habe ich inzwischen dort als meine Aufgabe gesehen. Und auch damit einigermaßen Erfolg gehabt. In den 80er Jahren gründete ich nämlich eine Assistenzgenossenschaft mit dem Ziel, die Gelder der Gemeinde, die für den ambulanten Heimdienst, also eine Sachleistung, nutzt wurden, in Geldleistungen umzuwandeln, also in unsere Taschen, damit wir dieses Arbeitgebermodell, das ich selbst an meinem eigenen Leib in Los Angeles probieren durfte, dort auch in Schweden gangbar machen konnte. Und das gelang uns zunächst auf lokaler Ebene in verschiedenen Gemeinden. Und das war ein solcher Erfolg, vor allem bei den Betroffenen natürlich und deren Verwandten, Angehörigen, dass Politiker auf uns aufmerksam wurden, unser Modell nach dann 1994 ein Gesetz einführten, nachdem jetzt 11.000 Menschen mit umfassenden Behinderungen Gelder direkt von der Sozialversicherung bekommen, um damit ihre Assistenzleistungen zu kaufen oder gegebenenfalls, wenn sie so wollen, ihre Leute Assistenten selbst anstellen können. Das wurde dann und immer noch als die Behindertenreform des Jahrhunderts, des früheren Jahrhunderts, bezeichnet und ich glaube, das jetzige Jahrhundert war so angefangen, dass es wahrscheinlich auch für dieses Jahrhundert wird, weil was Besseres seitdem nicht gekommen.
Herr Hatzger, wir haben jetzt gerade über die Leute im Heim gesprochen. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, die auch sehr weit verbreitet ist, nämlich dass die Angehörigen, die Pflege würde ich sagen, sagt man bei uns, dass sie die übernehmen. Aber ist das nicht eigentlich vor allem in Partnerschaften eine ungeheure Belastung für eine Beziehung und ist das nicht eigentlich auch ein Grund, dass manchmal die Beziehungen zerbrechen können?
Ja, man muss vielleicht mehr grundsätzlich anfangen und sich die Situation für Leute wie uns auf der ganzen Welt anschauen. Da ist die Norm, die große Norm, dass wir, wenn wir überleben, von unseren Angehörigen, wie Sie sagten, gepflegt werden. Das heißt also, kein Anspruch auf selbstbestimmt, keinen Anspruch auf eine wichtige Rolle innerhalb der Familie, sondern wenn was übrig bleibt an Ressourcen, an Zeit, an Geld, dann kommt es uns zugute, um uns am Leben zu halten. Das ist das traurige Schicksal den vielen Familien, die dann geprägt werden von dem Kind, das eben nicht so ist wie alle anderen, das dann oft versteckt wird oder wurde zumindest, wo dann die Eltern oft in liebevoller Aufopferung ihr Leben dem Kinde widmen, was dann zu wahnsinnigen Schuldgefühlen und gegenseitigen Abhängigkeiten führt. Das ist aber eine Zeitbombe, weil die Eltern werden immer älter und das Kind wurde von 20 auf 40 und 60 und dann ist es kein Vergnügen mehr, sich von den Eltern helfen zu lassen. Beide Teile haben kein eigenes Leben. Es ist eine Tragik, ein verlorenes Leben. Hat man dann, muss man sagen, das Glück, einen Ehepartner zu finden, einen Nichtbehinderten, der die Rolle der Eltern übernehmen kann. Dann kommt man dann in neue Abhängigkeiten. Gut, wir alle sind in jeder Beziehung voneinander abhängig, aber unsere Abhängigkeit geht dann weit über das übliche Maß, über, sagen wir, das gesunde Maß hinaus. Manchmal klappt es eine Zeit lang, manchmal klappt es nicht. Ich habe selbst Erfahrungen, ich habe zusammengelebt mit einer Frau, die ich in meiner Dummheit den Jugendlichen Verliebtheit als Assistentin dann hatte. Die hat mir in der Früh geholfen, am Abend, am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Woche ein, Woche aus. Und nach eineinhalb Jahren war die Beziehung kaputt. Das hat mir damals sehr zu denken gegeben. Ich hatte viel Anlass, darüber nachzugrübeln, was da falsch war. Und diese Situation sehe ich also in vielen Ehen und das ist auch wieder eine Zeitbombe. Das ist die Lage. Und wenn jetzt da von der Öffentlichkeit her Gelder bereitstünden oder zumindest Dienstleistungen, um den behinderten Teil in dieser Konstellation eine Selbstständigkeit zu geben, dann wäre da viel gewonnen. Aber in den meisten Situationen ist es ja nicht der Fall. Im Gegenteil, in vielen Ländern, auch in Europa, wird dann oft gesagt, ja, der hat ja Familie, der braucht ja keine Assistenz. Der hat ja schon jemanden. Das sogenannte Subsidiaritätsprinzip steuert genau darauf hin. Nur dann Einsätze zu machen, wenn die Familie eben nicht ausreicht. Also sozusagen, wenn sie erst kaputt ist, dann vielleicht. Das ist das Traurige. Und wir bezahlen mit unserem Leben.
Ja, mein Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung sind. Daher würde ich den Herrn Ratzka gerne noch um ein Schlusswort bitten. Sie haben es in Schweden mehr oder weniger geschafft. Glauben Sie, wird das schwedische Modell auch sich ausbreiten können, letztendlich vielleicht auch zu uns?
Wenn ich von meiner eigenen Situation erzähle und die meiner Kollegen in Schweden, dann in solchen Ländern wie zum Beispiel Österreich hier, sieht man das immer als Traum an. Ich habe zum Beispiel am Tag 18 Stunden, die mir die Sozialversicherung auszahlt, mit denen ich dann meine Assistenten anstellen kann. Die helfen mir bei der Arbeit. Ich habe eine Arbeit, meine Frau ist berufstätig. Wir beide können ohne einander verreisen, den Haushalt führen. Wenn meine Frau weg ist, schmeiße ich den Haushalt genauso gut. Ja, nicht so gut. Wir haben eine Tochter, die wir gemeinsam Zeit und Aufmerksamkeit haben, die ich eben mit Hilfe meiner Assistenten. Das ist eine Situation, die ist im Moment ideal. Ich empfinde sie auch so, bin sehr froh darüber. Aber wenn es Länder gibt, die so rückständig sind wie Österreich, wie lange können wir dann in Schweden diesen Fortschritt halten? Wann kommen denn unsere schwedischen Politiker bei ihren ständigen Treffen mit den österreichischen Kollegen zusammen und kommen auf die Idee, ja, wenn der damit mit solchen Zuständen noch Politiker sein kann, dann kann sich vielleicht auch. Die schaut am besten im Staatshaushalt an, wenn wir da ein bisschen sparen. Das ist die große Gefahr. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir versuchen, gemeinsam in allen Ländern die Situation zu verbessern und nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Weil es ist ja noch sehr weit, auch für uns in Schweden, zwischen unserer Lebensqualität und die unserer nicht behinderten Geschwistern, Freunden, Nachbarn, Bekannten. Das ist der Maßstab. Wie es euch hier in Österreich geht, ist ja für uns nicht so wichtig, sondern der Vergleich muss immer sein mit unserem Referenzrahmen im Lande zu der Zeit, in der wir wohnen.
In puncto persönliche Assistenz hat Österreich in den letzten Jahren aufgeholt. In vielen Bundesländern entstanden Organisationen, die Betroffene bei einem selbstbestimmten Leben unterstützen. Eine davon ist die WAG-Assistenzgenossenschaft.